Zu einer neuen Sendung auf Evener Platz begrüße ich ganz herzlich Siegfried Krings und folgt zum allerletzten Kier, was jedes Neues. Ja, der hat richtig gehört. Mit genau 310 Sendungen innerhalb von 18 Jahren Osler Schlussmottminger Tätigkeit und Sachen Evener Mundart. Und ich meine, die zieht aus Reif, anderen und hoffentlich auch noch jüngeren Kandidaten den Platz zu überlassen. Und wenn man sich so verabschiedet, dann hieß es natürlich auch, sich zu bedanken. Das aber am Schluss der Sendung.
Ja, noch zu unserem Studiogast, und zwar aus der gebürtigen Medeller, der eine ganz beachtliche Karriere als Arzt abzuweisen hat. Jeden Tag, muss ich schon sagen, den offiziellen Titel, jeden Tag Professor Dr. Dr. Med. Josef Braun.
Moin, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für Ihre Einladung, dass ich heute Morgen hier mal durchsetzen kann und über Medell und meine Karriere an Krankenhäusern in Deutschland.
Ja, nun außer doch so, dass das rein ein Zufall auch meiner allerletzter Sendung aus zum allerichten Kier, inge von denen, die man Wissen oder so ja, man grünen Kittel hier bruckt verdienen. Um nur beruflich in Leder so höher zu klummen, mussten doch etliche Sprossen und Angriffe holtchen. Wie und wo, das wollen wir noch von euch erfahren. Am Anfang stand das Wort, das steht irgendwo in der Bibel, aber in eurem Fall, sicher um Medell, und das heißt, ihr Jugend zickt, die Körner zickt und auch die Schuld zickt.
Ich habe meine Schuld zickt und Medell verwandt, ich bin doch da geboren, 1951. Und das war ein Sektor, wo Medell noch nicht sehr viel los. Aber meine Wurzeln sind am Medell, sind da in Schuljahren. Von da aus sehe ich dann auch noch weg, noch zum Weg auf Schuljahren noch ein bisschen wie Schule. Aber insgesamt habe ich etwa 18 Jahre Medell gelebt. Und Medell aus, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, mein Daheim, das ist meine Heimat. Ja, mit dem denken, dann habe ich eine Fülle von Geschichten aus der Kontit. Und das sind tausende Erinnerungen, das ist ein ganzes Netz, was sich dann über Dinge spannt. Und das hält Dinge, das bündet Dinge. Und man wird eigentlich auch, wenn man dann so eine Heimat hat, nicht losgelassen. Und der Mensch ist das, was er uns durch die Situation.
Ja, da kommt das Studium und das Abitur. Stunden dann halt nach dem Abitur fast den Arztberuf abzugreifen.
Arztberuf. Genau zu sagen, warum man sich für den Beruf entscheidet, ist schwierig. Aber wir haben ja alle mal eine humanistische Erziehung, eine christliche Erziehung gehabt, sowohl daheim als auch ein bisschen wie Schule. Und den Humanismus, das wissen wir, ist ja eine optimistische Einschätzung, dass mit die Fähigkeiten von den Menschen Doktor so aussehen, damit wir eine bessere Existenz kriegen. Mhm. Letzten Endes ist es sicher irgendjemand, Medizin zu studieren. Zu der Zeit wurde doch so, heilen selten, lindern oft und trösten immer. Und Krankheit war ein Schicksal. Viel Glück, Jungen noch daran zu gehen. Und aus dem Grund hat es vielleicht auch ein Faktor, sich zu entschließen, Medizin zu studieren.
Es stand dann auch halt am Anfang die Idee, ganz gewöhnlichen Doktor zu gehen. Also ich will das Wort, also man sagt ja Allgemeinmediziner. Und nur also doch so, der gewöhnlichen Doktor, damit muss man ja sagen, da muss also auf keinen Fall das Ansehen von einem jungen Hausarzt vermindert soll gehen. Nee, wir wissen alle mal, wie wichtig unser Leben Hausarzt ist. Man singen Hilfe, man singen Ratschläge. Also, es soll mich studiert sein, oder?
Nee, das war genau so, wie dir das gerade gesagt hat. Ich hatte eigentlich für eine Praxis zu machen. Ich hatte also, ja, da war gerade ein Doktor gestorben in Röland und ich dachte, dann holst du die Praxis. Ich komme frisch von der Uni, wir hatten ein unheimlich Wissen. Ich hatte auch halt Räumlichkeiten quasi angemietet und so und ich hatte dann nur eine neue Tat und plötzlich Bammel, Angst. Also. Angst, dass ich nicht genug konnte. Nicht, dass ich genug wusste, aber dass ich wenig praktische Erfahrung hatte. Und dann habe ich mir mit meiner Frau, Karl, ich war damals bestanden, und habe gesagt, pass mal auf, ich muss noch ein bisschen lernen. Und da habe ich mich beworben und Ochen und Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie in Köln. Und ich kriege da eine dichte Antwort von Ochen. Das ist doch RWTH. Und das war Professor Reiferscheid und Er kalte mit mir und so und sagte noch, ja, ich habe gerade Belgier und so und die sind so unordentlich und so ungeordnet. Und da war ich gar nicht zufrieden. Ja, du sehe ich so, im Nebenjahr ich da, ja, da wird es schon hören. Und du kriegst doch plötzlich eine Einladung und schreibe nicht für eure Gestalt. Und ich habe nur erfahren, dass der Chef, Thomas Professor Reiferscheid, mal zehn Sekretärin gekalt hat. Und dann hat die Sekretärin gesagt, holen Sie den aus Medell, das ist ein Bauernjunge, der kann arbeiten.
Ah, ja.
Das war eigentlich dann auch letzten Endes das.
Das war das richtig.
Das richtig,
also RWTH ist ja ein bekannter Name und das lucht ja auch ganz neu. Also Medell, Öpen, Ochen, die hat auch hier und hier im Norden ein Zeit lang gewarnt.
Ich habe ja Lütti studiert, 6 Jahre lang. Und danach kommen dann die Medizinalassistenz, wo man praktisch arbeitet. Und unter anderem habe ich mein Icht praktisch Ritten aus Chirurgie und Medizin und Öpen und Krankenhaus gemacht. Thomas Leften, Dr. Pankert noch und den Dr. Detjesch. Insofern hatte ich auch ein bisschen Kontakt noch Ochen und Urologie. Dann habe ich dann auch meine Praxis gemacht und so, dass ich ein bisschen Zugang schon noch hatte.
Wie lange seid ihr in Ochen gewesen?
Ich sehe von 1900 offiziell, also eingestellten Arzt von 1978 bis 1995.
Das ist also ein langer Zeit. Und also vom Assistenten bis hin zum Oberarzt, und er zeigt von den 14 Jahren, wie ihr sagt. Das heißt, ihr Spezialgebiet war aber dann Unfallchirurgie oder was noch da bietet?
Damals, als das heute ein bisschen geändert, die ganzen Facharztrichtungen. Da muss ich auch mal zur Richtchirurg. Ich kriege dann da eine Anstellung und ich habe da und dann eine Ausbildung gemacht als Chirurg. Später dann, als ich da Chirurg war, das sind lang 6, 7 Jahre. Und dort drauf kam dann nochmal eine Spezialisation für Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Herzchirurgie, Thoraxchirurgie machen, Kinderchirurgie. Aber man muss zur Richtchirurg sehen. Ich habe in Chirurgie gemacht, bis 1984, da kommt ein neuer Chef. Und normalerweise ist das dann natürlich ein Bruch und Karriere. Er kommt von Hamburg, er braucht auch neue Lücken, singen neue feste Mitarbeiterstab, singen Oberärzte. Die verschwunden, waren am Ballwoch. Den einen gefühlt, das nicht im Hey, den einen Jungen, da hin, den anderen Jungen. Die Industrie, da hat sie eine eigene Mannschaft im Sehen und du fuhr hin auf mich und sagt, Braun, du wirst jetzt ab sofort Oberarzt. Warum haben sie mich gerade ausgewählt hat, ich hatte schon sehr früh angefangen mit Wissenschaft. Das ist eigentlich auch der Grund, warum man an eine Universität geht. Der Wertekanon von der Chirurgie und von der Medizin überhaupt aus, ja, zerricht man den Humanismus oder die Humanität, die wir haben, die haben wir auch aus. Wenn es an die Wissenschaft geht, da basiert ja eigentlich auch Fortschritt. Und letzten Endes noch die Wahrhaftigkeit. Das ist ein Treuen zu sich selbst, man muss authentisch sein zu sich. Wenn man das zusammen hat, dann muss ich sagen, sehen die Voraussetzungen für eine Unikarriere eigentlich gut.
War der Weg dahin ein logisch volles und eine Hierarchie oder einfach der Wunsch, und da kommen jetzt persönliche von euch, die hat irgendwie, das habe ich ein Zeitungszitat, habe ich das gelesen, ich sehe immer da, wo Bewegung aus. Das ist also ein Zitat aus einem Presseartikel, ja, über euch, ja. Stimmt dazu.
Ja, das ist sehr viel Glück, die sehen Ahnenklinik und er war kein Stützfahrer von der Klinik. Das ist ja wie jeder Betrieb. Sie lügt die Abend an die Klinik, die kommen morgens und jungen abends und vergessen das doch. Er war sind auch Personen, die leben, die sehen doch viel mehr angebunden. Und für mich daran, auch das waren auch, habe ich direkt angefangen, mich da anzubringen. Nicht nur dort zu sehen, sondern anzubringen. Und da könnte das automatisch. Da geht natürlich nicht 40 Stunden in Arbeit, sondern 60, 70 Stunden, also 7 Tage der Woche. Aber das bringt irgendwann dann doch sehr nur für und das macht auch unglaublich Spaß und das faszinierend, weil man sieht auch plötzlich, wie das Machbare, das chirurgisch Machbare verschoben wird. Wir haben angefangen und Maria-Therese-Allee als Chirurg, das war normal Chirurgie, aber wir haben auch die Hut als Lebertransplantationszentrum.
Voll dann auch in der Zick, die sogenannte Venia Legendi, also das Latein, und das ist also eine Berechtigung an Hochschulen, ja, zu lehren. Also die Erkenntnis, die Erfahrung von euch selber, junge Leute, die das Studium zum Arztberuf lehren, das bedeutet aber auch noch mehr Umsatz. Er hat das gerade vor 40, 60 Stunden die Woche gezahlt, noch weniger Zick für andere Sachen, oder lehre nicht doch falsch?
Man muss das ein bisschen trennen. Normalerweise haben wir eine klinische Arbeit, dass wir uns als Patienten sehen, operieren, versorgen, Kommunikation mit den Hausärzten. Und parallel kann man natürlich an der Uni auch die akademische Karriere machen. Das heißt, man fängt an, mit der Wissenschaft ein spezielles Problem zu erarbeiten und auszukundschaften. Und da hat man natürlich einen ganzen Mitarbeiterstaat. Man kriegt Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, da muss man natürlich einen Antrag stellen. Und ich habe über 50 Doktoranden gehabt, die ich auch zur Promotion geführt habe. Und das sind natürlich die fleißigen Bienchen, die das ganze Material, was man dann auch braucht, um zu publizieren, die das dann zusammenbringen, zusammenschreiben und selber publiziert man dann auf relevanten Zeitungen.
Also den Austausch auch mit anderen Kollegen bringt sicher viel, persönlich sehr viel. Auch andere werden also nützlich Erfahrungen zu sammeln. Und das liegt an der Natur der Sache und auch vom Menschen. Und da war auch die auch zig lang in den USA. Um was Junge da und was hat er dich persönlich gebracht, beziehungsweise auch der Klinik?
Ich bin habilitiert und mein Spezialzentrum war eigentlich spezialisiert auf Krebs und vor allem Krebschirurgie auf den Darm. Und ich habe mich in dem Bereich dahin spezialisiert auf den Enddarm. Krebs auf den Enddarm führt dazu, dass die Leute, die operiert wurden, einen dauerhaften Bauchafter hatten, also künstlichen Ausschlag.
Ja.
Und die Situation ist sowohl für Patienten als auch für die Doktor sehr unzufrieden. Und ich habe da mit anderen eine Technik entwickelt, der Schließmuskel zu erhalten. Sodass mir auch Krebs, der ganz tief an den Schließmuskel, wo es, dass wir den Wort operieren konnten, kurativ operieren konnten und dennoch Kontinenz, das heißt die normale Stuhlpassage, erhalten konnte. Das war eine ganz spezielle Technik. Ich habe mir das in England, bei Sir Alan Parkes, da sind ich noch Amerika und Cleveland Clinic, bei Stan Goldberg und Steven Wexner, die arbeiten unter dasselbe Projekt. Und der Professor Pagun, das auch zwar Paris oder wo auch immer so Bordeaux, auch die, das sind eigentlich die einzigen weltweit, die Technik geliert haben und können. Das ist sehr diffizil.
Aber 1996 dann noch umkommen Westen und zwar nach Bremen, also von auch nach Bremen als Chefarzt am Roten Kreuz. War das Lob einen Wunsch oder hat es sich so ergeben? Das war ja nur ein Stück weg von der Heimat, die euch so sehr am Herzen liegt. Das war eine neue Herausforderung mit anderen Kompetenzen.
Ja, das war natürlich, ich war 45 Jahre alt, wo da jeder durchzieht, dass man sich dann ein eines mit. Weil ich hatte noch einen Chef, ich hatte einen Jodechef, der mich auch noch unterstützt. Aber dann, jetzt die Zeit, da will man wegziehen. Man will einen eigenen Betrieb haben. Und da haben die Chefarztstellen ausgeschrieben. Ich habe mich damals seit 93 in München, Schwabing und Solingen und Darmstadt und Bremen beworben und so. Und ich habe überall eingeholt. Da wird natürlich dann über die Vertragsbedingungen diskutiert. Und ich habe mich da letzten Endes für Bremen entschieden. Das war ein Klingerkrankenhaus, aber mit sehr vielen Möglichkeiten. Weil ich sehe auch eine Unfallchirurgie. Ich konnte dann die ganze Unfallchirurgie mitmachen, die ganze Viszeralchirurgie, die ganze Bauchchirurgie. Wir hatten die Großintensivstation. Das war eigentlich genau das, was passt.
Ich war auch direkt von Erfahrungen aus dem Ausland. Und da lese ich das Projekt Peru, was ich auch sehr am Herzen Jelena, das haben wir im Vorgespräch gerade gut erwähnt. Worum besteht das oder bestund das? Und ihr habt das von Bremen ausgeleitet oder seid ihr selber vor Ort gewesen?
Ich habe, als ich in Bremen war, ich komme 1996, habe ich da angefangen in Bremen. Und ich lernte da unseren kaufmännischen Direktor kennen, das war ein Oberst der Luftwaffe. Und den hatte jeder Bekannten, der war ein auswärtiges Amt in Peru. Und über dich hin lernte ich den deutschen Botschafter, den Dr. Bayer, kennen. Und mit denen zusammen habe ich und Vrönn aus Bremen zusammen dann ein Hilfsprojekt entwickelt. Das waren meine Projekte über viele Jahre. Das ist ein Hilfsprojekt, was wir gemacht haben, das war in Lima. Da haben wir eine ganze Intensivstation eingerichtet. Das heißt, wir haben hier eine Intensivstation, die neu aufgebaut war. Teile von einer anderen Intensivstation, die neu aufgebaut wurde, haben wir aufgebaut und Container eingepackt. Wir hatten einen Freund, der hat ein Logistikunternehmen, haben das noch Lima gebracht. Und in Lima selber haben wir dann über dort Freunde, die haben das dann aus dem Zollgrenzbezirk rausgeholt und haben das dann aufgebaut. Das war logistisch relativ schwierig zu bewerkstelligen. Das war in Lima, ein bisschen danach, der Jahr danach, haben wir eine Dialyseeinrichtung und eine Blutwäscheeinrichtung und ein anderes Krankenhaus eingerichtet. Und das dritte Hilfsprojekt, das war in Iquitos. Iquitos ist eine Oberstadt, oben an einem Dreieck Brasilien, Kolumbien, Peru. Und da haben wir auch noch eine Dialysestation eingerichtet. Zwar ist so eine Malaria tropica, die ist sehr schwierig zu behandeln. Das ist eine Krankheit, wo die meisten Leute sterben. Und die einzige Möglichkeit, das zu behandeln, ist in Blutwäsche, in Dialyse. Und das haben wir auch dahin gebracht. Das war auch sehr interessant. Und die Leute haben auch richtig gut davon profitiert.
Das hilft die Steuer von Bremen aus.
Ja, das hilft die Steuer von Bremen aus. Ich war nachher mit Präsident Fujimori persönlich bekannt. Und Henn hat ab Mitarbeiter aus dem Innenministerium aufgestellt, die da noch guckten, dass das doch richtig lief.
Aber auch Bremen, aus der Nankoch, ein neuer Schnott, komm mal, für das Jahr 2016. Ihr seht also vom Rote Kreuz Krankenhaus zur Klinik Lilienthal. Wie ist dazu gekommen und war das ein Unterschied zwischen Rote Kreuz Krankenhaus und der Klinik Lilienthal?
Rotes Kreuz Krankenhaus, das ist ein mittleres Krankenhaus in Bremen, mit so einer Stadt. Und ich hatte einen kompletten Mitarbeiterstab, eine relativ große Klinik mit 4000 Operationen pro Jahr und allein und Chirurgie. Aber ich bin letztes Jahr 65 Jahre. Mein Vertrag läuft bis 65 und das war auch sehr anstrengend, die ganz angelehnt ist zwischendurch auch krank gewesen. Gesundheitlich war das mir zu viel. War morgens, war so in der Klinik sehen, Jungsoperationen durchführen und das auch noch teilweise das Wochenende und nachts, das wurde ich mir nicht mehr antun. Und da habe ich und ein Benachbarkrankenhaus aus Engel von meinem Oberarzt Chefarzt hier, ich habe insgesamt 10 Chefarzt produziert in Bremen. Und da habe ich mit dem gekalt, ich gehe in der Mottier und helfe dir noch ein bisschen. Und ich habe da auch mal den damaligen Besitzer von Achtemed, das ist der Klinikbetreiber, das ist eine Firma, ein Unternehmen aus Bayern, ja, und das Krankenhaus da abgeholt und dran um das Krankenhaus von Simmerath gehört auch zu Achtemed. Ich habe da die Funktion von einem ärztlichen Direktor überholt. Die Funktion von einem ärztlichen Direktor ist nicht unbedingt genau definiert. Der ärztliche Direktor ist ein Teil von der Betriebsleitung. Ja. Neben dem kaufmännischen Direktor hier noch die Klinik, die Pflegeleitung. Und das Triumvirat führt eigentlich die Geschäfte und Klinik. Und Mengendeel und die Arbeit ist eigentlich die Arbeitgeberkultur ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ich habe viel Erfahrung, man glückt ja doch. Junge, nicht lockt reibungslos, auch ein bisschen zu mediatieren, damit er besser jung. Aber ansonsten konzentriere ich mich eigentlich auf die strategische Weiterentwicklung und Krankenhaus und auch und Unternehmer. Das Unternehmen hält etwa jeder Jahr Krankenhaus ab, das muss neu abgebaut werden. Ich habe Überwachungsaufgaben, Aufsichtsfunktionen. Es gibt natürlich so viele behördliche Anordnungen, die da durchgeführt und kontrolliert werden müssen. Die Krankenhaushygiene muss sichergestellt werden. Der Aufnahmedienst muss kontrolliert werden. Das sind eine Vielzahl an nicht-medizinischen Aufgaben, die man hat.
Im Laufe der Jahre mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenzukommen und zusammen zu arbeiten, verlangt sich auch jetzt mehr, wie man Personal gut auszukommen. Ihr hattet auch gerade ein bisschen erwähnt. Also man muss ja global Sicht haben über Personal, über Kollegen, Kolleginnen. Wie seht ihr damit klarkommen?
Wenn man heutzutage in einer Klinik ist, ich hatte ja in Bremen einen relativ großen Mitarbeiterstab, waren 20 Mitarbeiter, 5, 6 Oberärzte, sind alle gestandene Chirurgen und dann noch viel jungen Leute.
Kann man ja nicht vergleichen mit Kliniken, mit Hospitälern oder Krankenhäusern hier
und, ja, oder DG. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Hier ist ein Chef und das der sieht eigentlich, wo es hingeht. Aber die Klinik selber wird geleitet von den Oberärzten. Die Oberärzte sind selbstständig Chirurgen, die langjährige Erfahrung haben. Jeder hat 15 bis 20 Jahre Arbeit. Und der Chef, der operiert eigentlich nur mit seinen Privatpatienten oder die Patienten, die sehr komplex sind. Und die hochheilige Aufgabe ist natürlich, das Ganze zusammenzuhalten, zu koordinieren, damit auch Reibereien der Klinikbetrieb nicht allzu sehr stören. Man muss dann ein bisschen integrativ sehen und das ist eigentlich eine Aufgabe, auch die ich hier im Moment in Lilienthal habe. Das ist ein Klinger Krankenhaus, aber mit fasziniert und mit Spaß, weil wir im Moment extrem prosperieren und praktisch die Patientenanzahl innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt haben.
Gut, wir sind halt am Ende der Sendung von unserem Gespräch und mit 66 Jahren. Das ist noch nicht Schluss in Bremen.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe zwar anfänglich gesagt, ich mache da 2, 3 Jahre und da sehen ich, ob ihr mich noch braucht oder ob ihr dann legen, obwohl es dort. Aber denn ich habe noch mal Dinge, wenn der Geschäftsführer von 8 mit dir kalt, ich habe noch ein Neukrankenhaus in Bensheim geholt und das ist bei Frankfurt. Da habe ich diskutiert, ob ich denn da nicht ein bisschen mit helfen kann. Ich sage, lass mich zurück hier und Lilienthal ankommen, weil ich habe da ein neues Projekt, das ich auch da organisieren will. Ich habe im Moment einen Termin mit dem Botschafter von Chile, weil ich den Honorarkonsul von Chile in Bremen kennenlerne, den Patienten, und da habe ich letztes Jahr ein neues Projekt.
Ich denke, Le Führer, das war noch ein sehr interessantes Gespräch, das ist jetzt über die Tätigkeit von dem Chefarzt gezeichnet hat. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr die Zeit überhaupt gefunden habt, ob die paar Tage, dass ihr auf Heimatbesuch seid und Medell, um hier im BAF-Studio in Öpen das Gespräch abzuzeichnen. Und wir wünschen euch dann noch für die kommenden Jahre noch viel Freude an eurem Beruf. Ja, zu guter Letzt, es gibt ja sehr viel Sprüche über Ärzte, mal ironisch, mal jetzt lästerhaft, aber auch anerkennend. So wie der Spruch von Georg Ernst Stahl. Das war ein deutscher Arzt und Chemiker, der gelebt hat Ende vom 17. Jahrhundert. Das Wohl des Kranken ist alleiniger Maßstab ärztlichen Handels. In dem Sinne, tschüss.
Danke sehr für das nette Gespräch. In der Tat hat ihr recht. Und Zentrum muss und soll der Patient stehen.
Ja, Siegfried, das war also die letzte Sendung. Hier ist noch stellvertretend für das Mundart-Team Süd, Stefan. Und wir haben noch schon eine Überraschung für dich.
Hallo Siegfried, hier ist Hubert van Amel. Ich habe mir gedacht, zu dem Abschied und als Verdienst für die wertvolle Arbeit, die du all die Jahre für die Willhörer an dem vom BRF gemacht hast, du dich dir so ein Gedicht schreiben auf Ameler Blatt, weil ich dann auch heimat, dir zum Dank und zur Anerkennung Obsa werden. Tja, Siegfried, und nun also das weckt. Du verliest den BRF und kallst nicht mehr über die Jähend und wann ihm zum Weckt. So wie der Spruch, alles hat einen Anfang und ein End. Nichtsdestotrotz hast du den BRF für jahrelang verwendet. Du warst viele Jahre unterwegs und viele Leute bekannt. Boss wie Döck verkettnis raf nom Süde gerannt. Viel Glück besot, mit denen verzahlt und dat Blattdötschen tun. Unzählig berufen erklärt für an dat Mikrofon. Und dann hätt se verjäsen, all die Heimatorwenden, ob und ohn os Blatt, wo über os Sprach gesungen, gelacht und geklavt juf über dit und dat. Ja, Siegfried, ohne Welle setzte dich zur Ruhe. An dich verliert der BRF ein Jodmilchkuh. Du hast der Lügden und Efel ein Lockter Wilfröscht und Hauserbrat und hast der Plattdeutscher Sendungen weckt über 300 gemacht. Die allemal hei und dem Moment wollen abzuzählen. Dat tut der Rahmen der Zicht über ganz dicke Überquelle. Jede Menge an Handwerker und Lügden von alle Berufe von der Andler Mühle hin aus der Geschichte vom Domener und vom Amelerhofe. Von Denkmaler, von Säereien, vom Brauchtum, über die Jähend und Leven im kleinen Eifeldorf, bis hin zu Julia, die deutsche Weinkönigin, und dem großen Filmstar Mario Adorf. Von der Kevelabbilder, der Festorvent, dem Künstler Schot Robert Schaus, du bist an all Ecken der Efel gewest, du hast dir verdient einen ganz dicken Applaus. Wo so Lokter bedarf, eine Jod-Sendung vor allen Dingen. Vom Thema Kaffeerösterei, Munche, was hin zum Hofschmott, Struck und Neidingen. Was viel durch die Einche kacht, zu besöcken, die lückt. Und mit diesem Johann von Emmels gekalt über das Blatt, von Jester und von Högt. Abend so, juft sicher, wie der gelehnet, auch ein Kleebärchen oder ein Kleeläschen aus dem Liter. Ganz sicher, wie die Verzähl und der Klav mit der Kölsche Jäcke, Bömmel lückert von der Wös und von den Höhner, der Werner Bitter. Den Themen waren so vielfältig und jungen Döcker über den Tellerrand. Vom Uhrmächer, dem Järver, vom Wanderschäfer, bis zur Honsel der Stutemehlisch und der Schmand. Verehrungsfeste und Jubiläen, den Hopfen von Holstum bei Bitbusch, der Winzer von der Aach, oder den Herrest vom Böllinger Michels, dem Amler Hopperts oder dem Weg der Katringe macht. Siegfried, ich schlöwe, du kannst den Weg zufrieden sehen. Mit all den Gesprächen, Erfahrungen und die ganzen Sendungen bei ihnen. Du warst noch nicht alt, aber auch nicht mit der Junge wähnt. Drum profitier noch lang, wenn Dinger rennt. Du hast heimat sehr viele Leute de Frösch gemacht. Über ernst Sache gekalt, geklaft und über männischer Witz auch gelacht. Halt dich im Gang, ab und zu klick ein Drüpp oder ein Bärchen und boss immer lustig. Da bleibst du noch lange Jahren so rüstig. Auch wenn die hoch, auch weniger und der Boch mir rund, Topzach, du bleibst noch lang gesund. Und dat noch viele Jahren und nicht nimmer högt, auch im Namen von ganz vielen BRF-Hörer und Eveler lügt. Dat war es, Siegfried. Alles Gute für dich, schon Christtag und komm jodend New York und halt dich im Gang. Tschüss.
Ja, Hubert, da hast du mich aber ganz doll überrascht. Und dazu ein ganz, ganz dicke Merci noch einmal. Ja, somit muss dann auch Alfred Lux genannt werden, den uns möglich gemacht hat, diese Sendung jetzt länger zu machen. Vielmals merci, Alfred. Ja, liebe Hörer, und da gehört dann noch zum Rosenabschied. Und da würden an erster Stelle zwei Frauen zu nennen. Die eine, da lass mich eine, Marie-Louise, die mich an all den Jahren unterstützt hat und auch an dem hat meine Sendungen sehr kritisch begutachtet hat. Danke, Marie-Louise. Die andere aus Renate Ducoble, hey vom BRF, über die all die Fäde laufen, was Kommunikation, Organisation von Veranstaltungen betrifft. Tatsächlich haben wir zwei viel Stunden mit Planungen verbracht, wie zum Beispiel mit der Veranstaltung Verzell und Gesang, ein ganzen Abend lang, wie im Erstellen von einer Doppel-CD über uns Blatt und noch viel anderes. Vielmals merci an das Rätermädchen Renate. Da bedanke ich mich auch an all das Personal hier im BRF und ÖPE und unserem Fick, die mir und all den Jahren irgendwie behilflich waren. Ganz viel Arbeit haben auch Dirk aus Techniker mit mir gehabt, wenn es darum ging, aus dem Gespräch eine passable Sendung zu schnicken. Und höchst aus da zum Beispiel Werner Müllender. Ich werde mich gern an eure Hilfe erinnern. Je nach Thema, juwel all das Dirk ein Rätsel vorgestellt, worauf es jetzt zu gewonnen juf. Auch hier geht mir ein Dank an all die, ein Gewinn spendierten und viel Hörer glücklich gemacht haben. Ja, und laut zu euch, Schläfhörer, was würde da noch so eine interessante Sendung, wenn es keine Reaktion darauf juf? Dirk hat mir wissen lassen, um mir ein Linisch wegzumachen, und ich kann euch versichern, ich habe nicht Jahre gemacht. Und wenn auch so alles eine Sendung darin war, die nicht so verlaufen ist, wie man sich dazu gedacht hat. Meinen Dank an euch alle mal, verbunden ich mit folgendem Wunsch. Bleibt der plattdeutsche Sendung gesonnen und, was genauso wichtig ist, schwätzt oder kalt auch weiterhin aus Blatt, zumal mit der Jugend. So bleibt aus Blatt, gerade während seiner Verschiedenheit, ein Garant für kommende Generationen. Darauf können wir und sollten wir stolz sein. Ganz besonders freut es mich und bestimmt auch noch viel andere, wenn man sieht, wie viel Zuspruch die plattdeutsche Theaterabenden zu haben. Ja, damit komme ich also noch in der 18 Jahre Evler Mund als Sendung auf BRF 2 zum Ende. Euch alle mal noch einen Schung und Jerusalem Weihnachten und denkt daran, auch wenn die Advents- und Weihnachtszeit nicht mehr so verklärt zu sehen schickt wie früher und mir von vielen Einflüssen ob das wesentlich aufgelenkt ist. Es geht uns bestimmt gut, es im Moment innezuhalten, sich im Herzen nachzuhören und unser Ziel, die Zeit zu gehen, sich zu beruhigen und dabei Kräfte zu sammeln, die dann sich erneut entfalten können. So sehr durch Siegfried Krings auch musikalisch ein großes Dankeschön.